Vor knapp einem Jahr war ich schon bei euch das erste Mal und da haben wir uns über das Trainingslager Gottes unterhalten. Es ging darum, dass der Herr Jesus, wenn wir seine Kinder geworden sind, uns einlädt, in sein Trainingslager einzutreten, oder wir treten ein, auch wenn wir uns dem nicht bewusst sind, und er trainiert uns für unser Leben. Er trainiert unsere geistlichen Muskeln für die Herausforderungen von morgen. Und es bringt halt manchmal die Situation mit, dass ich nicht trainiert werden möchte, gerade. Aha. Ihr wisst, von was ich rede. Manchmal will ich nicht. Und trotzdem steht die Lektion vor der Tür. Und wie man mit solchen schwierigen Situationen umgehen kann, die ja in unserem Christsein dazugehören, um das soll es in der heutigen Predigt gehen. Und ich möchte noch beten, bevor ich starte. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wie wir es gesungen haben. Es ist kräftig und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, lesen wir in deinem Wort. Jesus, ich wünsche mir so sehr für jeden, der hier drinnen steht und sitzt, dass du deutlich zu ihm redest, zu ihr redest, durch deinen Geist. Du siehst, wie es uns geht während Corona in diesem Trainingslager Gottes, dass manchmal diese Trainingslektionen anstrengend sind. Am liebsten will man manchmal das Handtuch schmeißen. Herr Jesus, rede du durch dein Wort. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Was ist so markant an diesem Bild? Jawohl, das Profil. Naja, klar, was wäre dieser Reifen ohne sein Profil? Was für einen Wert hätte er? Wir alle wissen, wenn die Mindestprofiltiefe von einem Autoreifen nicht mehr gegeben ist, dann verliert er den Wert und den Nutzen eigentlich für uns. Weil ich darf mit diesem Reifen nicht mehr im Straßenverkehr fahren. Und gleichzeitig bei Regen verdoppelt sich der Bremswert schlagartig, wenn die Mindestprofiltiefe nicht mehr gegeben ist. Also dann wird es gefährlich, da wäre ich gefährlich für andere Menschen im Straßenverkehr. Wenn jetzt das Profil so wichtig ist, stellt sich natürlich die Frage, wie entsteht denn das überhaupt? Ich bin jetzt da kein Spezialist, aber ich habe mir sagen lassen, in eine spezielle Kautschukmasse wird unter Hitze und Druck dieses Profil hineingeprägt, diese Höhen und diese Tiefen. Und gerade durch dieses Profil erhält der Reifen eigentlich seinen Wert und seinen Nutzen. Naja, Formel-1-Reifen hat ein anderes Profil oder eben fast keines wie so ein Offroad-Reifen. Es ist also wichtig, dass dieser Reifen äußeren Einflüssen ganz gezielt ausgesetzt wird, damit er für seinen Nutzen vorbereitet wird und bereit gemacht wird. Damit er einen bestmöglichen Nutzen für denjenigen haben kann, der ihn braucht. Jetzt wollen wir natürlich ja nicht über Reifen reden, nicht über das Profil, aber ich möchte es in unser geistliches Leben übertragen. Und es stellt sich für mich die Frage, wie erhalten denn wir als Christen unser Profil? Und zwar für ein Profil, das Spuren hinterlässt. Wie geht es? Oder woher weiß ich, dass ich gut ausgerüstet bin, wenn der Herr Jesus mein Lebensauto mal auf raueren Lebensstraßen fahren lässt? Passt das Profil? Bin ich bereit dafür? Komme ich auch dann gut voran? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Drum habe ich die Predigt überschrieben mit Leben, mit Profil. Und wir wollen das anhand vom Jakobus Kapitel 1 uns näher anschauen. Die das Wort dabei haben, dürft es gern schon mal aufschlagen. Jakobus Kapitel 1. Ganz wichtig, um den Jakobusbrief gut zu verstehen, an wen wurde er geschrieben? Er wurde an Judenchristen geschrieben, die in der ganzen Welt verstreut waren. Und diese Judenchristen hatten es doppelt schwierig. Warum? Erstens waren sie Juden. Und wir alle wissen, Juden mag man leider nicht. Mochte man noch nie und ist heute meistens auch nicht wirklich anders. Also sie haben es schwer, weil sie Juden sind und sie haben es schwer, doppelt schwer, weil diese Juden noch Christen geworden sind. Das heißt, diese Unterdrückung erleben sie von ihren eigenen Volksgenossen. Darum haben sie es doppelt so schwer. Und der Jakobus schreibt diesen Brief an diese Geschwister, die es sehr, sehr schwer hatten, und fordert sie auf, schaut, dass euer Glauben mit eurem Handeln übereinstimmt. Schauen wir uns mal den Text an, Jakobus Kapitel 1, ich lese aus Luther 84, aber ich habe euch den Text mitgebracht. Meine lieben Brüder oder auch Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Vielleicht geht's dir wie mir manchmal, dass du dich gleich an irgendeiner Phrase aufhängst und sagst, was? Ich soll's für Freude erachten, wenn's Leben ein bisschen knackig, schwierig ist? Na, blöder Text, ich höre auf zu lesen. Ich mache dir Mut, wenn das der Fall ist, schieb diesen Vers kurz zur Seite, lies trotzdem weiter. Häufig legt dich der Text selber aus und ich möchte es heute so machen. Also wir nehmen nichts weg vom Text, wir schieben es nur kurz auf die Seite, weil es uns daran hindert, emotional uns auf den Text einzulassen. Okay? So, und jetzt entsteht da die Frage, was bitte ist eine Anfechtung? Das müssen wir uns kurz deutlich machen. Aus dem Griechischen her kann man übersetzen mit Prüfung, Test, Erprobung, Anfechtung oder Versuchung. Die Bibel macht deutlich, dass der Herr Jesus Bewährungsproben, solche Glaubensprüfungen in meinem und deinem Leben zulässt. Und nicht drum, weil er dich gerne testet, sondern weil er es gut meint. Mit dir und mit mir. Römer 8 kennen wir alle, 28, denen, die Gott lieben, wissen wir, dass Dinge uns zu Besten dienen, die uns im Leben passieren. Es stellt sich also die Frage für dich und für mich, habe ich mein Leben auf Felsen gebaut oder auf Sand? Kann mein Glauben dieser Prüfung bestehen oder muss ich das Handtuch werfen? Jetzt ist halt die Frage, naja, wie können denn diese Prüfungen aussehen? Und das ist ganz wichtig, die sehen bei jedem anders aus. So eine Herausforderung, so eine Prüfung meines Glaubens kann Krankheit sein. Es kann eine Ehekrise sein, es kann Arbeitslosigkeit sein, es kann eine Depression sein, das kann Schwierigkeiten in meiner Verwandtschaft, Reibereien in der Gemeinde, es können ganz verschiedene Dinge sein, aber sie ist bei jedem von uns anders. Deshalb sollten wir diese Dinge auch nicht vergleichen, sondern einfach so nehmen, wie sie sind. Die Bibel macht deutlich, aus Jakobus Kapitel 1, im Unterschied von Kapitel 1, Vers 12 und folgende, da geht es um die Versuchung, unterscheidet Jakobus ganz klar, was der Unterschied zwischen den zwei ist. Versuchung kommt von innen, ist das, was der Feind verwendet, um mich zu versuchen zur Sünde. Und die Anfechtung ist eine Glaubensprüfung, eine Erprobung, die der Herr Jesus zulässt in meinem Leben. Für was? Hören wir gleich. Gottes Absicht ist es dabei, meinen Glauben zu stärken. Soweit kann ich schon mal sagen. Jetzt die zweite Frage, die uns da natürlich beschäftigt. Wer kommt denn bitte in so eine Glaubensprüfung? Schauen wir uns im Vers 2 an. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Ja? Und da heißt's, wenn das passiert. Also nicht, das passiert, wenn du was falsch gemacht hast. Wenn du gesündigt hast, liebe Geschwister. Ganz wichtig, da sind wir manchmal sehr unbarmherzig miteinander. Nein, es passiert jedem Gläubigen. Haben wir das verstanden, was Jakobus uns sagen will? Erlebe ich ganz, ganz viel in der Seelsorge, dass es eben nicht klar ist. Darum sage ich es. Es ist nichts falsch bei dir, wenn du Herausforderungen in deinem Leben zu meistern hast. Wir wissen, es kann sein, aber in erster Linie ist es nicht der erste Linie Grund, den wir suchen wollen, wenn es passiert. Dadurch kommt die Gewissheit, zum Ausdruck. Und sie sind eigentlich, sagte Jakobus, sie sind ein Kennzeichen eines wahren Christusgläubigen, dass eben nicht immer alles ganz einfach so läuft. Man könnte sogar die Frage stellen, wenn in einem Menschenleben, Christsein, alles ganz glatt läuft, immer, dass man wahrscheinlich auch ein bisschen seinen Glauben hinterfragen muss. So stark betont die Heilige Schrift, ich bringe da noch ein paar Parallelstellen, weil es einfach dazugehört. Ein amerikanisches Sprichwort sagt, wenn die Götter zerstören wollen, dem schicken sie 30 Jahre Erfolg. Ein weltliches Zitat, aber es hat ein bisschen einen Funken Wahrheit dahinter, weil wir wissen genau, was passiert mit uns, wenn es uns zu lange gut geht. Na, dann spritzen wir mal einen Gottesdienst, eine Gebetsstunde, einen Hauskreis, eine Predigt. Das passt schon, brauche ich jetzt nicht, weil es mir gut geht. Und so sind wir Menschen vielleicht deshalb, Jakobus Kapitel 1, diese klare Aussage, Leute, es gehört dazu, vielleicht auch um unser Christsein knackig zu halten, lebendig zu halten, ich weiß es nicht. So, und jetzt sagte Jakobus, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, seht ihr es da hinten? Das heißt, es macht deutlich, diese Prüfungen kommen plötzlich aus dem Nix. Plötzlich Diagnose. Plötzlich werde ich entlassen. Plötzlich brennt es in der Ehe und ich habe es gar nicht gemerkt. Diese Dinge kommen plötzlich und grundsätzlich nicht verschuldet. Warum gibt es sie? Vers 3. Da kriegen wir jetzt die Begründung für Vers 2, die Aufforderung, warum wir uns freuen sollen. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Dieser Vers hat mich in der Exegese, in der Bibelschule sehr frustriert. Weil ich hatte gerade einige schwierige Situationen in meinem Leben hinter mir. Und man fragt, was? Nach so einer Zeit, erstens soll ich mich freuen und dann die Frucht kriege ich Geduld. Man hat nicht ein bisschen, das finde ich schwach. Also Geduld kann man auch anders lernen. Dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht, habe ein bisschen geforscht und im Griechischen lässt aber auch diese Übersetzung diese Standfestigkeit zu. Und viele Bibelübersetzungen übersetzen gleich, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, also wenn du durch diese Prüfung durch bist, dass die Standfestigkeit bewirkt. Dann sage ich, oh, das macht meiner Ansicht nach mehr Sinn als nur Geduld. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber es hat mir geholfen. Das heißt, in solchen Zeiten bekomme ich Standfestigkeit, bekomme ich Profil, dass ich auf der Lebensspur bleiben kann. Apostel Paulus bestätigt diese Theologie. Römer 5, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld oder Standfestigkeit bringt. Standfestigkeit aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also es ist nicht eine Theologie nur vom Jakobus, sondern der Paulus redet auch davon. Diese verschiedenen Prüfungen werden also als das angeschaut im Neuen Testament, was meinen Glauben, mein Vertrauen, Glauben kann man ja auch mit Vertrauen wörtlich übersetzen, was unseren Glauben, unser Vertrauen auf die Probe stellt. Erst in Prüfungszeiten, das wissen wir von der Schule, wird erst sichtbar, ob ich gut gelernt habe, ob es hält, ob ich es anwenden kann, ob ich es wirklich kann. Auch wenn die Schüler das hassen, diese Prüfungszeiten, wir auch auf der Bibelschule damals, aber sie waren extrem wichtig, um dieses Gelernte nochmals knackig zu revidieren und stichig zu haben. In 1. Petrus lesen wir auch davon. 1. Petrus Kapitel 1, 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Corrie ten Boom, die bekannte Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg, die ja selber im KZ war, viele Angehörige verloren hat. Sie sagte mal in diesem Kontext, im Dunkel der Anfechtung wird der Glaube stark. Im Dunkel der Anfechtung wird der Glaube stark. Diese Aussage hat mich in einer meiner größten Krisen sowas von geholfen. Wenn eine Frau sagt, die ihre ganze Familie im KZ verloren hat, es eine dunkle Prüfungszeit war für sie, sie sagt, boah, mein Glaube ist gerade in diesem Nichtwissen, wo ich umgehe, nicht wissen, wie es weitergeht, es einfach im Festhalten an Jesus, wird mein Glaube stark. Liebe Geschwister, das zählt auch für dich. Egal wie es dir geht, egal in was für Zeiten du jetzt aktuell drinsteckst, die Bibel sagt dir, dein Glaube wird gefestigt. Jetzt in dem Moment, wenn du bei Jesus dranbleibst, wenn du nicht einfach den Bettel hinschmeißt, das Handtuch schmeißt, sondern dranbleibst und weitergehst. Egal, was jetzt noch kommen mag. Ich möchte diese Theorie anhand von einem afrikanischen Märchen verdeutlichen. Ich habe mir lange nicht getraut, das zu tun, aber ich tue es bewusst, weil es hat mir damals auch geholfen und ich hoffe und bete auch für euch. Es war einmal eine Oase und in dieser Oase hat eine kleine Palme gelebt. Die Palme war so richtig im Schuss. Sturm- und Drangphase, so richtig, gibt Vollgas, freut sich an ihrem Leben, wächst und gedeiht. Da kommt ein böser Mann in diese Oase hinein, hat einen schlechten Tag gehabt und dachte ich, boah, ich möchte jetzt einfach etwas kaputt machen. Ich lasse jetzt meine Emotion irgendwo raus, ich muss was zerstören. Und er nimmt einen Felsbrocken, einen schweren, und klemmt den dieser jungen Palme in die Krone. Und denkt sich, boah, dir wäre jetzt das Leben so richtig versauen. Und er geht weg. Und in diesem Märchen wird beschrieben, wie diese Palme versucht, den Stein aus der Krone zu schütteln und schafft es aber nicht. Und ist dadurch gezwungen, diesen Felsbrocken in ihr Wachstum zu integrieren. Und war dadurch auch gezwungen, ihre Wurzeln tiefer ins Erdreich zu drücken, um diese Last stemmen zu können. Jahre später, so heißt in diesem Märchen, sucht dieser böse Mann die verkrüppelte Palme. Und er findet sie nicht. Und dann beugt sich die Palme zu ihm runter und sagt ihm, ich danke dir, denn deine Last hat mich stark gemacht. Deine Last hat mich gezwungen, etwas zu tun, was ich nicht getan hätte, wenn diese Last nicht da gewesen wäre. Vielleicht denkt Jakobus in diese Richtung, auch der Apostel Paulus, auch der Petrus in diesen Bibelstellen, dass sie wissen, wir brauchen manchmal, oder wieder in das Trainingslager Gottes überzuschwenken, wir brauchen gewisse Einheiten, gewisse Gewicht in unserem Leben, unsere Muskeln, Glaubensmuskeln zu expandieren, zum Wachsen zu bringen, damit wir bereit sind, die Lasten der Zukunft zu tragen. Und wir wissen alle, wir würden uns diese Last selber niemals auflegen, weil wir nicht blöd sind. Und deshalb braucht es den göttlichen Trainer, der den Zusammenhang sieht, der sagt, oh, ich liebe dich so sehr und weil ich dich so sehr liebe, muss ich dich vorbereiten für die Zukunft. Und das scheint mir der biblische Weg zu sein, wie wir geistlich wachsen und geistlich Profil bekommen, auch wenn es leider nicht der Weg ist, den wir uns wünschen. Aber es gibt ein schönes Ziel. Schauen wir uns weiter Jakobus 4 an. Was ist das Ziel? Genau, das sind die Glaubenswurzeln, die sollen wir kriegen. Unterirdisch sind sie ganz groß, oben sieht man es gar nicht, aber dieser Baum ist für einen Sturm gewappnet. Was ist das Ziel davon? Lesen wir in Vers 4. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Das Ziel vollkommen unversehrt. Boah, Standfestigkeit, gewappnet für die Stürme, die morgen vielleicht schon in meinem Leben passieren können. Bei der Anfechtung geht es also am Herrn Jesus darum, dass wir geistlich wachsen und immer Christus ähnlicher werden. Dass wenn die Menschen dir begegnen, dass sie Jesus begegnen. Und dass dein Charakter, der übrigens ja auch in solchen schwierigen Zeiten vor allem ausgebildet wird, dass der so richtig, richtig schön und attraktiv ist und die Menschen angezogen werden, nicht durch dich, sondern weil du so anders bist, weil du so Christus-ähnlich bist. Vielleicht kennst du auch Menschen, die in ihrem Christsein einfach anders sind. Du merkst es. Wenn man mit denen redet, die strahlen über das ganze Gesicht, die haben Ausstrahlung, die haben eine Tiefe. Frag diese Menschen mal nach Schwierigkeiten in ihrem Leben. Die können Bücher schreiben. Warum? Weil diese Wurzeln, so verstehe ich die Heilige Schrift, die passieren nur durch diese, oder fast nur durch diese schwierigen Herausforderungen in meinem Leben. Und wenn ich diese Herausforderungen, wenn ich sie umschiffe, wenn ich sie nicht angehe, wenn ich sie ignoriere, dann bleibe ich im Glauben stehen. Und ich komme nicht weiter. Liebe Geschwister, das wollen wir ja nicht. Darum mache ich euch Mut, ich mache mir selber Mut. Egal, was morgen kommt, ich nehme das im Vertrauen an und sage, Jesus, egal, was du bringst heute, ich will, dass du das erreichst durch mein Leben, was du möchtest, dass dein Wille geschieht, nicht meiner, weil es um dich geht und nicht um mich. Deshalb ist der Jakobus überzeugt in Vers 2, dass es ein Grund zur Freude ist. Natürlich nicht, weil wir so gerne Schwierigkeiten haben, sondern weil wir das Ziel im Augenblick, im Augenschein haben, weil wir sehen, wow, ich möchte werden wie Jesus. Das wünsche ich mir so. Willst du es wirklich? Dann ist das der biblische Weg, wie du es wirst. Manchmal habe ich das Gefühl, wir reden relativ schnell. Und dann, wenn es darauf ankommt, wenn es knackig wird, dann gebe ich mir die Freiheit, naja, das mache ich jetzt nicht. Dann werden wir nicht so einen Wurzelstock kriegen. Wir werden nicht so ein großer Baum werden, wo sich andere Leute wohlfühlen, in Schatten setzen können, sich ausruhen können, Jesus spüren durch dich und durch mich hindurch. Okay, so viel zur Theorie. Ich möchte jetzt gern noch ein bisschen Praxis bringen, wie können wir mit solchen Herausforderungen praktisch umgehen. Das Erste und für mich fast das Wichtigste ist, erwarte diese Herausforderungen. Erwarte sie einfach. Warum? Weil der Jakobus sagt, die kommen. Manchmal sind wir überrascht, wenn sie passieren. Wir suchen nach Fehlern in meinem Leben, aber ich finde sie nicht. Erwarte sie. Johannes Calvin, der große Schweizer Reformator, hat gesagt, Christsein bedeutet Anfechtung mit gelegentlichen Pausen dazwischen. Also, wenn so ein Glaubensheld sagt, Leute, ich kenne diese Schwierigkeiten, dann darfst du und ich, dürfen wir das auch ganz getrost sagen. Ist voll okay, wenn Herausforderungen, wenn wir mal in der Ehe ein bisschen Reibereien haben, ist voll okay, das ist ganz normal. Es gehört zum Christsein dazu, dass Herausforderungen da sind. Schäm dich nicht dafür. Zweitens, was mir hilft, mit Anfechtungen umzugehen, pflege die Beziehung zu Jesus. Ja, das muss er ja sagen. Eh klar. Aber ich meine es wirklich so. Durchs Gebet und durch die innige Gemeinschaft mit Jesus lerne ich, gewisse Dinge auszuhalten. Drum ist diese Jogging-Einheit am Morgen früh, ich bin früh aufsteher, ist es für mich selbstverständlich, ich brauche das. Gerade durch Corona habe ich so viele Fragen gehabt, ich war so häufig überfordert, was soll ich denn jetzt schon wieder machen, was darf ich und was darf ich nicht? Einfach zu wissen, Herr Jesus, ich sage ihm das, wie es mir wirklich geht, wo ich das gelernt habe in meinem Leben. Jesus, meinen ganzen Frust, gerade raus, so zu sagen, wie ich jetzt dir das sagen könnte, das hat mein Leben verändert. Und ich mache dir Mut, sag's Jesus gerade raus, er weiß es eh. Sag's, wie es dir geht. Nimm ihn rein, pflege die Beziehung. Weil in Jakobus Kapitel 1, Vers 5, unmittelbar nach dem Vierer, heißt es, wenn es dir an Weisheit mangelt, sollst du ihn einfach darum bitten, dann wird es dir geben. Dieser Vers wird häufig aus dem Kontext rausgerissen, aber eigentlich steht er in diesem Kontext von diesen Herausforderungen. Das heißt, wenn du in der Herausforderung keine Ahnung hast, wie du damit umgehen sollst, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, frag mich um Weisheit, sagt der Herr. Und ich verspreche dir, ich gebe sie dir. Das passiert eben auch in der Beziehung mit Jesus. Und durch das regelmäßige Bibellesen, durch dieses Wort, durch dieses Licht, was meinen Weg erhellt, erkenne ich plötzlich, kriege ich Verheißungen, kann Bibelverse nehmen, die fallen plötzlich so praktisch in mein Leben hinein. Das kennen ihr sicher auch, diese Verse aufzuschreiben und sie auswendig zu lernen, das ist so wertvoll. Und der dritte Punkt, halte den Kontakt mit anderen Christen aufrecht. Wenn du jetzt gerade in keiner Krise steckst, ist es ein bisschen, naja, ich weiß nicht, was soll mir das helfen? Nach meiner Erfahrung ziehen wir Christen uns zurück, wenn es uns schlecht geht. Und eigentlich sagt die Bibel, ihr seid aus der Dreieinigkeit, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn, Dreieinigkeit geschaffen zur Gemeinschaft. Und dann, wenn es mir schlecht geht, sollte ich eigentlich erst recht in die Gemeinschaft. Aber ich tue es nicht, weil ich nicht will, dass die anderen schlecht denken über mich. Oder was denken die dann? Jetzt hat er schon wieder ein Problem. Aber Anfechtungen betreffen alle. Darum ist dieses Wissen so wichtig, dass wir es wissen. Jeder im Hauskreis kennt Herausforderungen. Jeder, der verheiratet ist, kennt Herausforderungen, Ehereibereien. Also brauchen wir um gar nichts zu schämen. Deshalb nicht abzuschotten, sondern erst recht in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und wenn du da die Erfahrung machst, dass sie dich auffangen, für dich da sind, oh, da geht die Sonne auf. Und das mache ich dir echt Mut. Ja? Und wenn du keinen Hauskreis hast, geh doch zum Daniel oder zu sonst zu jemandem, sag ihm, brauch diese Gemeinschaft, ich brauche Gebet. Dann geht häufig schnell wieder die Sonne auf oder man fühlt sich getragen. Warum das so wichtig ist, möchte ich abschließend noch an einem Beispiel von den Mammutbäumen verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, weshalb Mammutbäume so groß, so dick, so hoch werden. Es gibt einmal 4 Geheimnisse, sind mir bekannt. Die Mammutbäume wachsen kerzengerade, aufrecht. Anders würden sie nie diese Festmeter von Holz aushalten können. Die wachsen kerzengerade. Der zweite Punkt. Die Borke scheidet ein Sekret aus, was es den Schädlingen unmöglich macht, sie anzubohren. Grundsätzlich ist es so, dass der Borkenkäfer nur kranke Bäume anbohren kann, weil wenn der Saftstrom vom Baum normal korrekt läuft, dann kann er nicht anbohren. Ja, nur kranke Bäume, aber der Mammutbaum hat noch ein zusätzliches Sekret, was es den Schädlingen sehr schwer macht, ihn anzugehen. Der dritte Punkt, das dritte Geheimnis für die Mammutbäume, sie sind in der Lage, wenn ihnen die Wipfel, die Spitze abgebrochen ist durch einen Sturm, können sie die wieder nachbilden. Und das vierte, und das ist eigentlich der eigentliche Punkt, die Mammutbäume kommen in Natur nur in Gruppen vor. Ihre Wurzeln haben sie unterirdisch ineinander verkeilt und geben sich so gegenseitig Halt, wenn der Sturm tobt. Wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt. Kennt ihr das Lied? Ja? Dann brauchen wir einander. Das heißt, wenn ich plötzlich in einem Sturm drinstecke und ich bin allein am Weg, dann wird es mühsam, dann wird es schwierig. Deshalb jetzt schon das tun, was Galater 6, Vers 2 sagt. Helft einander, die Lasten zu tragen, sagt der Apostel Paulus. Ja? Ja, jetzt könnte jeder von uns viele Geschichten erzählen, welche Schwierigkeiten er erlebt hat. Und ich mache euch Mut, redet darüber, fragt einander in den Hauskreisen oder nach dem Gottesdienst, du sag einmal, wo hast denn du dein Profil gekriegt? Was in deinem Leben, merkst du jetzt rückblickend, hat mich herausgefordert und hat dich aber so geprägt? Und weil ich jetzt heute da bin, werde ich euch ganz kurz Einblick geben, was mich sehr geprägt hat. Ich bin mit 14 Jahren ins Internat gekommen. Ich ging in die landwirtschaftliche Fachschule. Da war Internatspflicht. Und ich wollte es unbedingt. Meine Eltern haben mich nicht gezwungen. Ich war immer ein Heimwehkind und ich bin freiwillig ins Internat. Und war dort im Internat herausgefordert, zu Hause so das brave Pfarrerskind zu spielen und im Internat so richtig Dampf zu machen. Und ich habe aber gemerkt, na, ich möchte, wenn, dann möchte ich richtig was machen. Wenn, dann mache ich es korrekt oder richtig und nicht so halbbatzig. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, meine Eltern haben alles verlassen für dich, das ist mehr dran, ich probiere das jetzt einfach. Und dann bin ich mit 14, habe ich angefangen, mehr die Bibel zu lesen, sie wirklich auch versuchen zu leben, ihm zu vertrauen, und es hat mein Leben verändert. Mit 17 bin ich dann aufs nächste Internat, Raum Schlabing, 400 Kilometer weg von zu Hause, und im 18. Lebensjahr war mein schwierigstes in meinem bisherigen Leben. Ich war weit weg von zu Hause, hatte echt Heimweh. Wir haben lange Zeit für einen Musiker gebetet, der mit uns Jugendlichen eine Band startet. Kaum war ich weg, kam der zum Glauben. Ja, erster Frust. Meine Freunde, alle zurückgelassen, mein Fußballverein mit meinen Kollegen. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, dass zwei meiner Fußballkollegen tödlich verunglückt sind mit 17. Die sind rodeln gegangen, sind eingekehrt und der Kollege wollte sich einen Witz draus machen, hat die eine Rodel versteckt, im Baum gehängt, da sind sie zu zweit die Piste runter und sind gegen einen Baum gefahren und waren tot. Und der andere Kollege von mir, der, mit dem bin ich Skirennen gefahren, der ist aus dem Kader rausgefallen, seine Freundin hat Schluss gemacht und dann hat er sich das Leben genommen. Und es war damals für mich als 18-Jähriger, das war so ein Punkt, wo ich sage, boah, ich blicke nicht mehr durch. Und ich bin in ein tiefes Loch gefallen, ich bin in eine Depression gefallen. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Nie. Und heute weiß ich, da müssen nur einige Dinge zusammenkommen. Und dann geht es schneller, wie du denkst. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, mit dem Herrn offen gerade rauszureden. In dieser Zeit habe ich gelernt, mit dem Herrn spazieren zu gehen, joggen zu gehen und ihm meine Trauer, meine Schwierigkeiten ihm zu sagen und zu vertrauen, dass er wirklich sein Wort hält, wenn er sagt, ich bin bei dir, Dave, in deiner Einsamkeit. Dass du nicht weißt, wie du die Schule schaffen sollst, ich hatte auch schulische Probleme und so weiter. Aber im Nachhinein, um das kurz zu fassen, dieses 18. Lebensjahr, wenn das nicht wäre, ich würde niemals zurück, aber ohne das gefühlt wäre mein geistliches Fundament, meine geistliche Ausrichtung, es wäre so vieles nicht vorhanden. Drum bin ich zutiefst überzeugt. Ich habe in dieser Zeit mein wahrscheinlich das größte Profil, von meinem jetzigen Profil habe ich da bekommen. Und ich weiß heute, auch wenn wir anders denken manchmal, aber Anfechtungen sind keine Verlegenheiten. Sie sind Gelegenheiten des Allmächtigen. So erfährst du ihn. Du willst Gott erleben? Geh doch dick und dünn mit ihm. Halt fest an ihm. Und du erlebst Dinge. Wunder, Gebetserhörungen ohne Ende. Zum Beispiel etwas, was ich damals in dieser Einsamkeit, in dieser Trauer gesagt habe am Herrn, Herr, jetzt brauche ich eine Umarmung. Und ich bin nicht wirklich esoterisch angehaucht, okay? Kann ich wirklich beruhigen. Aber ich habe es in dieser Zeit gebraucht. Und ich habe den Herrn Jesus noch nie, mir ist ganz warm geworden. Ich wusste, er ist mir so nah, weil er weiß, er braucht es jetzt wirklich. Und dann habe ich gefühlt, habe mich plötzlich so wohl gefühlt bei ihm. Und dieses Erlebnis habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Ich habe es auch nicht mehr so gebraucht. Aber da in dieser Situation war ich so frech und habe einfach das gesagt, was ich denke, was ich brauche. Anfechtungen sind keine Verlegenheiten. Ich möchte zusammenfassen. Anfechtungen sind Prüfungen, die der Herr Jesus in deinem Leben zulässt. Manchmal auch bewusst hineinführt. Sie sind für jeden Christen relevant. Du brauchst dich also nicht zu schämen dafür, wenn sie kommen. Sie kommen plötzlich, sie kommen unerwartet und sie sehen ganz unterschiedlich aus. Das Ziel dieser Prüfungen ist es, dass du Glaubenswurzeln kriegst, die dich ready to go für die Zukunft machen, die dich sturmfest, sattelfest machen, die dir Profil geben für die Zukunft. Und wie sollen wir damit umgehen? Erwarte die Anfechtungen, pflege die Beziehung zu Jesus und halte den Kontakt mit anderen Christen aufrecht. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es so praktisch ist, so lebensnah. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Du siehst, was die Lebensherausforderungen, diese Prüfungen jetzt gerade aktuell sind. Bei vielen ist es vielleicht Corona, aber vielleicht sind es auch ganz andere Sachen. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du jeden siehst von uns, der jetzt da sitzt. Mich auch. Du siehst meine Herausforderungen und die Herausforderungen von jedem, der hier sitzt. Jesus, und ich bitte ganz konkret, dass du durch deinen Geist wirkst, uns bewegst an diesen wunden Punkten, wo wir versucht sind, das Handtuch zu schmeißen, weil wir einfach nicht mehr wollen. Oder das Gefühl haben, wir können einfach nicht mehr. Aufzuschauen auf dich, Jesus, der du Vollender meines Glaubens bist und festzuhalten an dir. auch wenn ich gewisse Dinge nicht verstehe. Aber einfach zu vertrauen, dass dein Wort wahr ist. Und dein Wort sagt, du bist treu. Du liebst mich und jeden Einzelnen von uns, ganz egal, wie es uns geht, in was für einem Sturm wir drin sind. Herr Jesus, und hilf uns, dass wir dranbleiben. Denn jeder Tunnel hat ein Ende, Jesus. Nach jedem Tunnel kommt wieder das Licht. Und wenn wir stehen bleiben, bleiben wir im Tunnel stehen. Hilf uns, in Bewegung zu bleiben. Und hilf uns, die Gemeinschaft mit dir zu suchen. Herr Jesus, und wenn es Leute jetzt hier gibt, die zutiefst bewegt und verletzt sind, weil sie dich nicht verstehen und weil ihre Beziehung mit dir dadurch einen Knack bekommen hat, dann lass sie nicht wieder heimgehen, sondern lass sie das Gespräch und das Gebet suchen, weil du wartest auf uns, dass wir kommen. Und du haltest es aus, wenn wir dir sagen, wie blöd wir das finden, wie es uns gerade geht und wieso du Dinge nicht verhindert hast. Du hältst es aus. Vielen Dank, Jesus. Bist du da und möchtest zu uns reden. Amen. Ja, wir werden jetzt in den Lobpreis übergehen und ihm macht dir Mut. Nutz diese Zeit, um zu reagieren auf das, was der Herr Jesus zu dir gesagt hat. Vielleicht willst du es Jesus das sagen, wie es dir geht durch das Lied, dann sing mit. Vielleicht aber sagst du, boah Jesus, das ist mir jetzt too much, ich möchte einfach nur hören, ich möchte einfach nur still werden, dann sing nicht, sitz da. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, die du jetzt brauchst. Der Herr Jesus wartet mit offenen Armen. Komm und lass dich berühren. Der Herr Jesus wartet. Amen.